Ich möchte euch eine Geschichte erzählen zum Einstieg. Als wir vor vielen Jahren mit unserer Tochter und ihrer Familie in Italien im Urlaub waren, da war ihr großer Sohn 3 Jahre. Und die ersten Tage dort in der Ferienwohnung, da war er echt unruhig und unzufrieden, weinerlich. Und man hat gespürt, er ist einfach nicht glücklich. Und wir wussten gar nicht, was los ist. Und als unsere Tochter Nathalie ihn an einem Tag auf den Schoß genommen hat und ihn gefragt hat, was ist denn, ist er ganz still geworden. Und dann sagt er, ich habe mich verlaufen. Und das hieß, er kam innerlich nicht an dem Ort, wo er war, wo er gerade war, an diesem Ort, der so wunderschön war. Es war echt toll dort, wir waren am Gardasee. Aber er fühlte sich nicht zu Hause, er hatte sich innerlich verlaufen. Und nach diesem Gespräch und Gebet, da war es gut in ihm. Und er konnte einfach diese Zeit und diesen Urlaub genießen. Und beim Vorbereiten und beim Schreiben von dieser Predigt wurde ich an diese Geschichte erinnert. Und ich dachte, irgendwie geht es uns auch so. Wir wohnen an wunderschönen Orten. Wir wohnen in einem Land, wo Freiheit ist, wo wir nicht Angst haben müssen, verfolgt zu werden, wo wir zusammenkommen können als Christen in der Gemeinde. Und doch spüren wir, dass wir nicht dort sind, wo wir eigentlich sein möchten. Spürt ihr das auch? Wir spüren es sehr deutlich. Und wir hören und wir sprechen von Erweckung. Wir fragen uns, wo ist sie? Wann kommt sie? Wie kommt sie? Und wir probieren so viel aus. Immer wieder neue Ideen. Immer wieder neue Programme. Immer wieder neue Aktionen. Aber wir spüren dabei, die Sehnsucht bleibt. Glaube und Nachfolge sind für uns sehr individuell geworden. Gott und ich. Ich und Gott meistens. Nicht Gott und ich, sondern ich und Gott. Und als erstes geht es natürlich um diese Begegnung mit ihm, mit Jesus, mit unserem Retter und Erlöser. Und wenn wir erleben, dass er uns aus diesem Machtbereich der Finsternis, und gerade in dem letzten Lied gesungen, dass die Dämonen fliehen, er hat uns herausgerissen, dich und mich. Auch wenn du vorher ein guter Mensch warst, warst du trotzdem im Machtbereich der Finsternis. Und er hat dich dort herausgerissen und er hat uns nach Hause gebracht, in unser neues Zuhause, in das Reich des Sohnes der Liebe. Und wenn wir das erleben, dann beginnt damit unser neues Leben. Wir lernen das Reich Gottes kennen. Wir erleben die Atmosphäre, die in der Gegenwart des Vaters ist. Aber dann brauchen wir auch Menschen. Wir brauchen solche, die ihn schon besser kennen und die uns in ihr Leben lassen. Gott hat uns Autorität gegeben. Und manchmal denken wir, wenn nur genug Gegenwart Gottes da ist, dann wird alles passieren. Nein, wir brauchen Gottes Gegenwart mehr, viel mehr, als wir sie erleben. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Wir brauchen, also wenn wir von neuem geboren sind, brauchen wir Menschen, die uns in ihr Leben lassen, die uns aushalten und wo wir sehen und erleben, wie die Beziehung zu und mit Jesus gelebt wird. Das biblische Wort dafür ist Jüngerschaft. Das griechische Wort für Jünger ist Lernender. Wir sind jetzt Mitte 70 und wir merken, wir haben noch so dringend notwendig zu lernen, ihn mehr kennenzulernen, tiefer reinzugehen, alte Überzeugungen loszulassen. Wir bleiben Lernende, solange wir hier sind. Jesus hat die Jünger in die Nachfolge gerufen. Und das hat bedeutet, er hat sie in sein Leben gerufen, er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Und es hat aber auch bedeutet, dass sie ihr Leben teilen mussten mit den anderen, mit den Jüngern. Es waren nicht nur Jesus und der Petrus oder Jesus und der Johannes oder Jesus und der Lukas, sondern Jesus und die Jünger. Dieses Miteinander. Und in diesem mit Jesus unterwegs sein und auch miteinander unterwegs sein, hat sich ihr Charakter geformt. Wenn wir so ein bisschen reingehen in die Evangelien, sehen wir das sehr deutlich. Wo sie dann zu Jesus sagen, sag doch, dass wir da rechts neben dir sitzen und der Größte und der Schnellste und der Beste, so diese Tendenzen, die so in uns drin sind. Alles war da und in diesem Miteinander unterwegs sein hat sich da was verändert. Ihr Charakter hat sich verändert, ihr Gottesbild hat sich verändert und ihre Berufung hat sich geformt, weil sie Jesus im Alltag erlebt haben. Und sie haben nicht nur seine Lehre gehört, sondern sie haben gesehen, wie er das lebt. Lehre und Leben sind zusammengekommen. Und ich bedenke manchmal, wir sind so voll gepumpt mit Lehre. Du kannst dir von morgens bis abends die allerbesten Predigten anhören, von überall. Aber das ist so ein bisschen, wie wenn du dich überfrisst und du hörst nicht auf zu essen. Du gibst deinem Körper gar nicht die Zeit zu verdauen und es zu verstoffwechseln, sondern du stopfst rein. Und das Schlimme, das Trügerische daran ist, dass manchmal, wenn du was hörst, dann empfindest du, du bist da schon drin, aber du bist überhaupt nicht drin. Du hast was gehört, aber dein Leben, da wo du bist, ist immer noch das, wo du vorher auch warst. Lehre und Leben müssen zusammenkommen. Wir hatten das große Glück, nachdem Jesus in unser Leben kam oder uns herausgerissen hat aus dem Machtbereich der Finsternis, haben wir auch Menschen gehabt, die sich in uns investiert haben. Sie haben uns eingeladen in ihr Leben, in ihr Haus, in ihr Herz. Sie haben uns ausgehalten. So wie wir waren, in dem Zustand, in dem wir waren. Sie haben uns Gottes Wort erklärt und sie haben es uns vorgelebt. Wir haben gesehen, wie Familie gelebt werden kann. Das war unsere Rettung damals. Wir haben gesehen und wurden selbst herausgefordert, für Kranke zu beten. Wir haben Wunder gesehen, viele Dinge. Beine auswachsen, das war so das Wenigste. Aber wir haben auch gesehen, dass man betet und es passiert nichts. Und wie gehst du dann um damit? Ich selbst habe erlebt, wie für mich gebetet wurde, und Dämonen, die mich gequält haben über lange Zeit, die mussten mich verlassen. Und danach war so eine tiefe und große Freiheit da. Wir wurden herausgefordert, das, was in uns investiert wurde, an andere weiterzugeben. und in sie zu investieren. Und sitzen einige hier, die haben das miterlebt. Und dass es diese Menschen gab, das ist der Grund, dass wir hier sind. Und da gibt es andere Menschen, die sind da, weil wir bereit waren, in sie zu investieren. Das ist Jüngerschaft. Diese gelebte und erlebte Jüngerschaft hat sich im Ort ausgebreitet. Es gab Frauenfrühstückstreffen in den Häusern mit vielen Kindern, mit Lobpreis, viel Chaos und auch viel Gegenwart Gottes. Und wenn du damals auf den Spielplatz gegangen bist, hast du kaum eine Frau getroffen, die nicht in irgendeinem Haus war, in irgendeinem Frauenfrühstück, Gebetsfrühstück. Es war echt krass. Es gab Männerabende, offene Gesprächskreise für solche, die auf der Suche waren. Jörg, da warst du unterwegs. Krass. Es gab Hauskreise, die gewachsen sind, sich multipliziert haben und immer neue Menschen kamen dazu. Wir haben das mal erlebt bei einem Hauskreis, der ist dann aufgeteilt worden und dann haben wir gebetet, dass Jesus uns die Menschen schickt, die er denkt, die kommen sollten. Es waren nicht unbedingt die, die wir uns vielleicht ausgesucht hätten, aber es war solch eine Charakterschule für uns. Da war eine Frau dabei, die war nicht so attraktiv vom Äußeren her und da waren so ein paar Dinge und von meinem Stand damals, die Scham habe ich schon abgelegt, ich habe mich da echt drüber geschämt, dann, wo mir das so bewusst war, dass ich so eine Haltung hatte. Aber ich war mit ihr dann mal unterwegs spazieren und ich habe mich geschämt, mit ihr spazieren zu gehen. Es war eine Schwester im Herrn. Aber weil meine Vorstellungen so anders waren, habe ich mich geschämt dafür. Jesus hat solche Menschen in unseren Hauskreis geschickt und es war die beste Zeit überhaupt, wo er unser Herz so weit gemacht hat und wo wir nicht an dem hängen geblieben sind, was da so äußerlich ist, sondern wo wir verstanden haben, wie sehr er diese Menschen liebt. Es gibt zwei zentrale Dinge, die Jesus uns mitgegeben hat. Das eine ist dieses neue Gebot. Ich gebe euch aber ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. An der Liebe, die ihr zueinander habt, werden alle erkennen, dass ihr zu mir gehört. Steht im Johannes 13. Johannes 13, 34. Und dann noch Matthäus 28, 18 bis 20. Das ist ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Er hat uns ein neues Gebot gegeben und er hat uns einen Auftrag gegeben. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und dann gab er seinen Jüngern den Auftrag. Er gab dir den Auftrag und mir den Auftrag. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Diese beiden zentralen Dinge, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, sind auch für uns als Jünger Jesu von entscheidender Bedeutung. Nachdem an Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger geschah, kamen durch die Predigt von Petrus etwa 3000 Menschen zum Glauben. 3000 Menschen. Sie kamen zu Jesus und sie kamen dazu, zu der Gemeinde. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, 42. Das ist eine Stelle, die uns bewegt, seit wir uns bekehrt haben und die wir immer noch durchbuchstabieren und wo wir noch nicht am Ende sind. In dieser Stelle, in dieser Apostelgeschichte lesen wir, dass sie sich täglich getroffen haben im Tempel und auch in den Häusern. Sie hatten so eine Freude und Liebe füreinander, dass sie sogar ihren Besitz teilten. Das wurde ihnen nicht gesagt, ihr müsst es tun. Sondern aus dem, was sie erlebt haben mit ihm, hat es was bewegt in ihnen. Und die Menschen, die zu Jesus kamen, wurden in die Häuser mit hineingenommen, wo diese Lehre war, steht da in dieser Stelle, dass sie waren in der Lehre der Apostel und dann war dort dieses gemeinsame Abendmahl, dann war dieses Gemeinschaft beim Essen und dort wurde Jüngerschaft gelebt. Also die haben sich nicht nur bekehrt, sie wurden mit hineingenommen. Und dann wurden sie auch wieder gesandt. Dann sind sie wieder rausgegangen. Es war nicht ein Club für das ewige Leben hier auf der Erde, sondern es waren ja, diese beiden Begriffe, sammeln und senden. Also es kommen Menschen, sie werden zubereitet und wir senden sie. Die Auswirkung davon, von dem, was sie gelebt haben, war, dass Gott selbst täglich Menschen dazu tat, die gerettet werden sollten. Gott selbst hat es gemacht. Und wir fragen uns, wir kriegen das gerade an so vielen Stellen mit, dass Menschen einfach so müde sind und so am Ende sind in der Gemeinde, und so nach dem Motto, nicht noch mehr. Und dann kommt da so eine Stelle, wo die sich täglich trafen. Und jeder sagt, ja super, geht nicht. Wie soll das denn gehen? Und da buchstabieren wir dran rum, auch für uns. Dass wir sagen, Jesus, wie geht es? Wir sind in einer Mega-Gemeinde, wo es ganz viel um Gegenwart Gottes geht. Und wir erleben es wirklich. Also wenn du reinkommst so und schon bevor der Lobpreis startet, da ist einfach Gott ist so da. Aber auch da braucht es Jüngerschaft, weil eben Gott nicht alles tut. Gott ist da, aber da braucht es Menschen, die investieren wieder in andere Menschen. Und wir fragen uns, Jesus, wie geht es? Und wir sehen die Leute, wir sehen, wie Menschen mit ihrer eigenen Situation, mit ihrer eigenen Familie, mit ihrem eigenen Leben so am Kämpfen sind und so am Schauen, dass sie irgendwie überleben, dass da scheinbar gar kein Raum ist dafür. Wie soll das gehen? Aber wir glauben, dass es wie die Grundlage ist. Und wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns das erklärt, wie wir das leben können. Wisst ihr, das soll nicht ein Appell sein, jetzt müsst ihr das, sondern eigentlich so ein Fragen, Herr, das sind die zwei Dinge, die hast du uns gesagt, die hast du uns mitgegeben. Und wie können wir das leben? Wie können wir das umsetzen? Wir glauben, so wie das neue Gebot, das Jesus uns persönlich gab, ist auch der Jüngerauftrag an uns persönlich gerichtet. Es ist nicht der Auftrag an die Gemeinde, sondern der Auftrag an die Jünger, an dich und an mich. Und wir haben manches auf die Gemeinde gelegt. Das wird schon, das ist wie, dann geben wir die Kinder in der Kinderbetreuung ab, es wird schon. Oder irgendwie, die machen das schon, die richten das schon. Nee, wir sind gefragt. Wir sind gefragt als Eltern, wir sind gefragt bei diesem Auftrag zur Jüngerschaft. Das ist unsere, der Ruf Gottes an uns. Und die Frage, sind wir bereit, uns für Menschen, die der Heilige Geist uns zeigt, Zeit zu nehmen, in sie zu investieren, sie anzuleiten. Anzuleiten heißt nicht, ihnen zu sagen, wie sie es tun müssen oder was sie machen müssen. Sondern anzuleiten heißt auch an dem Anteil geben, an unseren Kämpfen, an dem, wo wir versagt haben, an dem, was bei uns nicht gut war und auch nicht gut ist. Bei uns ist noch lange nicht alles gut. Aber dieser Mut, das sehen zu lassen, das nicht zu kaschieren, das, was am Anfang mir das so gefallen von der Tabea, nicht das Perfekte, nicht das, was scheinbar so toll aussieht, sondern das, was dahinter ist. Und wir sind schon in unserer Gesellschaft ein bisschen so konditioniert, nach dem Äußeren zuerst zu schauen. Aber Gott hat da einen ganz anderen Blick. Also bin ich bereit, mich zu investieren in Menschen, sie anzuleiten und mit ihnen einen Weg der Jüngerschaft zu gehen. Der Vater braucht keine Spezialisten. Ist auch sowas, wir versuchen immer Spezialisten auszubilden. In allem muss man Spezialist sein. Er sucht Menschen, die tief in sich wissen, dass sie geliebt sind und die seinen Schmerz spüren für die Menschen um uns herum. Ich glaube, jetzt bist du dran, Michael. Nee, das geht nicht, das muss jetzt nachher heißen. Tut mir leid.
Geht nicht, gibt's nicht, hat sie vorhin gesagt, so ähnlich, an alle Männer. Frauen können jetzt weghören. Werbeslogan von Hornbach, glaube ich. Ha? Geht nicht, gibt's nicht. Kauft dir doch die neue Bohrmaschine. Ihr Lieben, wenn es so einfach wäre. Ingrid hat schon gesagt, es geht nicht darum, jetzt ein Appell hier an euch. Also was machst du eigentlich in der Zeit, die du übrig hast? Ja? Da kannst du nicht einfach nur immer die Sterne angucken oder so. Nee, das war er da hinten mit den Sternen. darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir diese Aufforderung auf der einen Seite ernst nehmen, aber auch entspannt bleiben da drin. Das ist nicht einfach, ja. Es sei denn, du bist hundertprozentig sicher, dass Jesus mit dir da unterwegs ist. Also er hat uns den Heiligen Geist dagelassen, damit wir nicht alleine durch dieses Leben stolpern müssen. Ja? Also wir haben die besten Ausbilder und Begleiter, aber wir müssen das nicht alleine stemmen. Könnten wir auch nicht. Und dann braucht es noch was ganz Wesentliches. Wenigstens noch einen, der dich da drin ermutigt oder den du da drin ermutigst. Ja, wir packen das an. Im Kleinen. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist ein großer Schritt. Wer von euch hat denn gestern die Nachrichten angeschaut? Okay, viele sind schon abstinent. Kann ich verstehen, ja? Weil was du da zu hören und zu sehen kriegst, das ist nicht auferbauend. Und selbst wenn wir mal das, was auf der ganzen Welt noch so passiert, ausblenden und nur auf unser Land schauen, ist auch nicht sehr erbaulich. Ja? Und dann sollen wir trotz diesem wenig Erbaulichen um uns herum etwas tun, was uns wirklich enorm herausfordert. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass wir da gar keine Zeit mehr haben für die vielen anderen Dinge, ja, die einen sowieso nur runterziehen. Wir können uns fokussieren auf etwas, wo Jesus gesagt hat, da bin ich mit euch. Da bin ich mit euch unterwegs. Wisst ihr, warum hier zwei Reihen leerer Stühle sind? Ihr ahnt es. Ja, damit Platz da ist für die Neuen, die du und du und du finden wirst. Ich weiß nicht, wie groß mittlerweile Scharnhausen ist. Zu unserer Zeit waren es gerade mal ca. 5000 oder so. Wahrscheinlich nicht viel größer geworden. Ja. Stellt euch vor, 3000 an einem Tag. Das ist ja 3/4 vom ganzen Flecken. Und dann kommt so der Gedanke, ja, das war damals. Ja. Aber es waren die gleichen Jünger wie wir. Es war der gleiche Heilige Geist, den wir auch haben. Es ist kein großer Unterschied, außer die Zeit dazwischen. Wir sind fest davon überzeugt, und da sehnen wir uns auch danach, dass Männer und Frauen in unserem Land aufstehen, denen das wirklich auf dem Herzen brennt, ja, zu sagen, ich bin bereit. Heiliger, zeig mir eine Person, die ich jüngern soll. Ja. Also einer reicht völlig. Aber das können wir nur, wenn wir das drumherum, die Situation, in der wir leben, die so voll ist mit so vielen Negativen und scheinbar Unmöglichkeiten, wenn wir das ein Stück weit ausblenden. Ja. Wenn wir auf die Situation schauen, dann werden wir sagen, nein, danke. Aber wenn wir nichts von dem tun, diese beiden Dinge, Liebe untereinander und den Auftrag beherzigen, dann wird es mit unseren Gemeinden im Land mehr und mehr weniger werden. Ich glaube, das ist keine Negativprophetie, sondern das kann man schon sehr deutlich auch erkennen im Ansatz. Gibt es Menschen unter uns, die bereit sind, trotz diesen nicht so guten Außenzuständen, dieser Situation, in der wir sind, in Menschen zu investieren, damit da wieder Leben entsteht? Ja? Wir sind eine Gesellschaft, die immer mehr überaltert. Weil es fehlt an Kindern. Ja. Die Alten werden älter, manche werden noch älter. Ich dachte immer, ich wäre der Älteste, aber Pfeifendeckel, da gibt es noch Ältere. Aber das Alter ist nicht so entscheidend, ihr Lieben. Ingrid hat irgendwo im Internet was gefunden über die verschiedenen Altersstufen. Und da heißt es doch, man höre und staune, das Alter zwischen 70 und 80 ist richtig kreativ. Ja, nicht, ich bereite mich mal langsam für den Friedhof vor oder so. Ah. Gott will uns herausfordern, ohne uns zu überfordern. Ja? Das glaube ich ganz sicher. Und wenn geistliche Eltern bereit sind, wieder geistliche Kinder zu kriegen, dann geht es mit unserem Land aufwärts. Also nicht nur die Gemeinden, denen geht es dann gut. Ja? Wenn es den Gemeinden gut geht, geht es dem Land auch gut. Ja? Wenn es den Familien gut geht, geht es unserem Land gut. Ja? Und da eine Gegenbewegung zu starten zu dem vielen, was so unternommen wird, um das alles irgendwie klein zu halten, da sind wir gefragt. Ja? Es gibt ein Wort, da heißt es, wer die Wahrheit kennt und sie nicht tut, der macht sich schuldig. Und wir wissen, Gott hat Familie geschaffen, weil er mit Familie einen Plan hat. Eine Gesellschaft lebt von Familien, ja? Nicht von Singles, weil da passiert nichts. Ja? Bei Singles passiert einfach nichts. Das war jetzt kein Wort gegen Singles. Ja? Manche sind ganz bewusst Single und das ist alles völlig okay. Aber mit Singles kannst du keine Gesellschaft bauen. Auch nur begrenzt. Retourkutsche. Nein, wir brauchen euch, natürlich. Ja, klar. Aber jetzt stell mal vor, wir wären nicht da. Okay. Nein, wir brauchen uns gegenseitig, keine Frage. Aber damit was wachsen kann, braucht es einfach diese Dinge. Ja. So viel wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich segne jeden, der das jetzt gehört hat, mit dem richtigen Ohr, den segne ich jetzt für den ersten Schritt, den er tut. Ja? Das heißt, er segne dich, da keine Frage. Ja? Und jetzt übergebe ich.
Gut. Wisst ihr, ich würde mir so wünschen, wenn wir genau solche Themen, wenn da ein Raum wäre, wo man miteinander drüber reden könnte und austauschen könnte und Herz teilen könnte. Hm. Und so oft bleiben dann solche, es entstehen dann wie Fronten fast. Und es ist nicht die Frontfamilie gegen Singles oder was, nee, das gibt auch andere Dinge, wo das so ist. Und das fließt für mich da auch mit rein. Und es gibt so viele Missverständnisse. Dann sagt jemand irgendwas, was vielleicht der andere in falschen Hals kriegt. Und dann aus dem macht man dann eine Überzeugung in sich und es trennt uns, es lässt uns nicht mehr zusammenkommen. Und manchmal redet man einen Quatsch und das ist okay, das Recht hat auch jeder. Aber dann einen Raum zu haben, wo wir uns begegnen, wo wir das aussprechen, wo wir sagen, okay, das war nicht so gut, das hat mich verletzt, lass uns weitergehen, das ist auch gelebte Liebe. Und nicht dann über den anderen reden, hast du gehört, was der gesagt hat? Also kann man so auch denken. Unsere Gemeinden sind durchzogen davon und ich bin 100% sicher, dass eure Gemeinde da keinen Unterschied macht. Aber wer einen Unterschied machen kann, das bist du und das bin ich. Und nicht, indem du dich zusammenreißt und versuchst immer angepasst zu sein und immer das Richtige zu sagen und hoffentlich trete ich niemand auf den Schlips und hoffentlich sage ich nicht irgendwas, was blöd ist. Nee, indem du da bist und dein Herz teilst und dann darf der andere auch mal sagen, das ist ziemlich daneben, wie du bist. Aber dann ist es nicht eine Infragestellung von meiner Identität, weil ich bin 100% angenommen, ich bin 100% geliebt, aber das muss in meinem Herzen sein. Und wenn ich das von dir fordere, sag mir doch, dass ich gut bin. Einer unserer Enkelkinder ist gerade in der Phase, er macht was und dann muss er 5-mal hören, dass es gut war. Das ist, glaube ich, in einem bestimmten Alter gut, aber irgendwann hört es auf. Irgendwann müssen wir wissen, wir sind gut und das, was wir tun, ist gut in Gottes Augen.